weiter. Ja, ich freue mich total, mit euch einzutauchen in den Propheten Hesekiel, so sagt der gute alte Martin Luther, oder Ezechiel, so sagt die Einheitsübersetzung. Warum es da zwei Namen gibt und warum ich für Ezechiel entschieden habe, findet ihr auf dem Blatt, das da ausgeteilt liegt. Ich habe euch auf der Rückseite dann auch eine kleine Gliederung von dem Prophetenbuch aufgeschrieben. Und für die, die sagen, hey, ich möchte so ein bisschen mehr diese Zeit jetzt auch nutzen, dieser Predigtreihe ein bisschen mehr was von Ezechiel lesen, so eine kleine Leseempfehlung. Also ihr müsst nicht alle 48 Kapitel lesen, manche sind auch ziemlich anstrengend. Das ist so ein bisschen Best-of. Wenn ihr was lesen wollt, lest am besten das. Aber ihr müsst es natürlich nicht, ist komplett eure Freiheit. Und wenn ihr die Sachen nachlesen wollt, ganz unten auf der Rückseite ist der Link und QR-Code zu den Folien, falls ihr nochmal irgendwas nachlesen wollt von den Folien hier oder von der Predigt. Soweit, das war der Vorspruch und jetzt tauchen wir ein und wir wollen zunächst mal schauen, wer war das eigentlich, der Ezechiel? Er heißt Gott macht stark, Gott macht stark. Und wenn ich das sehe, was in seinem Leben alles kaputt gegangen ist und gleichzeitig, was er für eine Botschaft hatte, dann muss man sagen, ja, das ist gut, dass er diesen Namen trägt, weil der braucht wirklich Stärke, braucht wirklich Kraft, um das auszuhalten, was er aushalten muss. Aber da werden wir gleich noch einiges hören darüber. Er kommt aus einer priesterlichen Familie, das weiß man. Man weiß aber nicht, ob er tatsächlich Priester war am Tempel, ob er sozusagen im priesterlichen Dienst auch war. Das weiß man nicht ganz genau. Aber er kommt aus einem priesterlichen Background, aus der Familie und das prägt auch sein Denken. Im Jahr 597 wird Jerusalem erobert und Ezechiel wird mit einigen anderen, kommen wir nachher noch drauf, nach Babylon an den Fluss Kebar deportiert. Kurz, wo ist das? Also ich habe hier Syrien, das ist der Irak, seht ihr, oben ist die Türkei, das Mittelmeer. Und der Fluss Kebar ist hier so blau eingezeichnet, ja, da fließt er entlang, irgendwo da an diesem Fluss, wahrscheinlich eher so in der Mitte von dem Bild, da irgendwo wird er gewesen sein. Zum Thema Fluss, also bitte nicht an jetzt die Hochwassersituation denken oder so, oder an die Donau. Das ist ein Fluss, der in der Wüste fließt, der fließt ab und zu mal, aber ab und zu halt auch mal nicht. So ähnlich sah es da aus. Also ihr seht, naja, manche sagen, es ist schön, manche sagen, naja, ein bisschen wüst da. Da hat er gelebt und da hat er dann auch seine prophetischen Eindrücke bekommen. Also gar nicht in Israel, sondern tatsächlich dann im Ausland sozusagen, im Babylonien damals oder an diesem Fluss Kebar. Wir wissen, dass Ezechiel verheiratet war und seine Frau starb 87 vor Christus. Er wirkt als Prophet in Babylon unter den Leuten, die dort deportiert werden. Wir wissen aber auch, dass er so ein bisschen Kontakt hatte zu den Zeiten nach Hause. Er wirkt zeitgleich mit dem Prophet Jeremia. Und beide Propheten wissen voneinander und ergänzen sich. Das wissen wir daher, dass tatsächlich ab und zu mal Hesekiel Jeremia zitiert und umgekehrt. Ja? Also es gibt sozusagen Querverweise zwischen den beiden Propheten. Das war für mich das erste, wow, 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 wenn ich den Hesekiel verstehen will, dann ist es ganz cool, ab und zu mal in den Jeremia reinzugucken. Weil die beiden sind sozusagen Brüder. Der Jeremia, der war in Jerusalem und hat dort prophezeit. Und der Hesekiel, der war in Babylon, bei denen, die dann weggeführt wurden, und hat dort prophezeit. Aber die beiden sind inhaltlich eins. Haben denselben Blick. Mega cool. Und vielleicht ist es ja auch so, dass in schwierigen Zeiten, wenn es richtig brutal schwer wird, Gott Propheten schickt, die in seinem Namen auftreten. Und wenn es richtig hart kommt, dann am besten zwei. Jeremia und Hesekiel, die zusammengehören. Ab dem Jahr 81, so ungefähr, verlaufen sich seine Spuren. Wir wissen dann eigentlich nichts mehr von ihm. Wir wissen nicht, Also wir wissen, dass er gestorben ist, definitiv, aber nicht wo, nicht unter welchen Umständen, wo er da gelebt hat, all das verläuft sich irgendwo im Dunkel. Da haben wir keine persönlichen Informationen. Das ist so ein bisschen was zu ihm als Person, aber um ihn als Person zu verstehen, müssen wir vor allem den geschichtlichen Hintergrund verstehen. Ab dem Jahr 700 nach Christus ist in Israel weitgehend Frieden. Ja, die Assyrer, die da gekommen waren, die wollten Jerusalem erobern, die konnten besiegt werden in einem dramatischen militärischen Sieg. Und seither war irgendwie alles so ein bisschen ruhiger. 609, also du merkst, es ist schon eine Weile, 609, kommen dann irgendwann die Ägypter und sagen, ach, dieses Israel, das ist eigentlich ganz nett, das hätten wir gerne. Ja? Die wollten Israel einfach erobern, so einen kleinen Vorhof sich schaffen und der Pharao ist eingezogen in das Land Israel, der König Josia ist ihm entgegengezogen, die haben eine Schlacht geschlagen bei Megiddo, im Neuen Testament als Hammergedon dann bekannt geworden, dann für die Offenbarung. Und dort ist der Josia gestorben, hat die Schlacht dramatisch verloren und das Königreich Juda stand von der Zeit an unter ägyptischer Oberherrschaft. Allerdings nicht sehr lange. Die Babylonier kommen so langsam, robben sich so langsam in den Fokus der Weltgeschichte und 605 denken sich die Babylonier, hey, wir machen mal Krieg mit den Ägyptern. Wo? Bei Karkemisch. Ich habe hier dieselbe Karte. Babylon ist da, Israel seht ihr hier. Megiddo habe ich sogar, für die, die gute Augen haben, ist ungefähr hier. Das ist Israel. Und Megiddo, die Schlacht Karkemisch, ist ganz oben. Das ist schon fast in der Türkei. Ja, und man denkt sich, hä, die Babylonier und die Ägypter, warum kloppen die sich nicht hier irgendwo in der Mitte oder so? Ganz einfach, das hier war Wüste, da wohnt eh keine Sau, da brauchst du auch nicht kämpfen, da kriegst du auch keine Soldaten gefüttert. Aber wenn du von Ägypten nach Babylon ziehen willst oder von Babylon nach Ägypten, dann musst du da oben immer dieses Karkemisch immer irgendwie rüber. Und es ging letztlich für die Babylonier um die Schlacht, hey, wer hat das Sagen in Israel, in Syrien, wer ist da entscheidend? Karkemisch. So, irgendwo müsste da noch. Ja, egal. Geht's nicht weiter? Jetzt kam es gerade. Ein bisschen langsamer, als ich bin. So, also bei Karkemisch gewinnen die Ägypter und nehmen dann sozusagen alles mit. Das heißt, Israel fällt unter die Oberherrschaft von den Babyloniern und schon 604, also für damalige Verhältnisse ziemlich schnell, unterstellt sich Juda der babylonischen Herrschaft. Das heißt, innerhalb von kurzer Zeit Ägypter raus, Babylonier rein. Das mit den Babyloniern war natürlich für die Israeliten, die wollten irgendwie selber Herr sein in ihrem eigenen Reich, dass die Ägypter gehen. Super, aber dass die Babylonier kommen, wollte man tatsächlich nicht. 601 machen dann die Babylonier was Militärs gerne machen, angreifen. Ja, die Babylonier greifen die Ägypter an, marschieren mit einer riesigen Armee in Ägypten ein und kriegen eine auf die Mütze. Verlieren die Schlachten, hoher Verlust, viele, viele, viele tausende Soldaten sind tot und die Babylonier sind erstmal platt. Und dann sagen die Israeliten, ha, super, die Babylonier sind platt, jetzt können wir wieder frei sein und sie erklären sich für unabhängig. Ja, ganz kurz danach kommt der Gegenschlag. 598 rücken die Babylonier an und erobern einfach mal ganz kurz Jerusalem. Die Stadt ist weg. Joachim, der König, der sich unabhängig erklärt hat, wird deportiert und mit ihm etwa 10.000 Männer. 10.000 Familien, so ungefähr 50.000 Leute insgesamt, Frauen und Kinder. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Das ist schon, vor allem wenn man sich vorstellt, damals Jerusalem, ja, wenn es 1.000 Leute waren, die da gewohnt haben, so dann aus dem ganzen Land 50.000 Leute rausnehmen, das ist schon eine Nummer. Das ist schon viel. Und vor allem, man hat ja die Besten rausgenommen. Die das Land eigentlich geführt haben. Unter diesen Leuten ist Ezechiel, unser Prophet. Und damals vollkommen unbekannt. Niemand kannte den, niemand wusste von dem. Der war halt einer von denen, die da gegangen sind. Bis dahin kein Prophet, sondern einfach nur eine Nummer. Das Gute aber war, die Stadt und der Tempel bleiben erhalten und die Babylonier setzen einen neuen König ein, Zedekia. Wieder geht's in Ägypten. Rund 595 kommt ein neuer Pharao, besteigt den Thron in Ägypten und sagt: Ich bin der Pharao und ich bin angetreten, die Babylonier zu besiegen. Ja, wir haben die vor kurzem besiegt hier in der großen Klatsche. Jetzt gehen wir in den Angriff. Jetzt hauen wir die Babylonier wieder aus unserem Kernland raus. Und die Leute in Israel sagen: Hurra, der neue Pharao, das ist der Champion, auf den setzen wir. Wir sagen: Pharao, du bist unser Mann. Und sagen: Hey, babylonischer König Nebukadnezar, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. 591 ist dann der Schritt. Zedekia sagt sich offiziell von Babylon los und hofft auf den neuen Pharao, den neuen starken Mann in Ägypten. 500, na? Jetzt dauert es hier wieder ein bisschen. 589, dann. Kommen die Babylonier und belagern Israel, belagern Jerusalem, die Stadt. Die wird insgesamt, ja, rausgeflogen. Ist auch nett da, aber wir sind gleich wieder da. So. Ja, da waren wir. Es beginnt eine einjährige Belagerung der Stadt, anderthalbjährige Belagerung der Stadt. Und dann 87 heißt es, oh, sorry, 87, Eroberung und vollständige Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Das Land ist dann, ist alles kaputt, zerstört. Und das, was noch übrig war, haben die Babylonier dann mit Absicht kurz und klein gehauen. Das ist das Ende der Staatlichkeit Israels und das Ende des Tempelgottesdienstes. Und alles, an was die Israeliten bisher irgendwie geglaubt haben, ist weg. Alles ist zerstört. In der Situation redet Hesekiel. Und das erste Mal, wo er redet, ist nach der ersten Eroberung. Ja? Also als die ersten Leute deportiert wurden, da beginnt Hesekiel zu prophezeien in Babylon. Und er redet eigentlich genau dasselbe, was Jeremia redet. Man muss verstehen, in der damaligen Zeit in Israel gab es zwei Möglichkeiten zu denken. Da war die Führungsschicht, die Verantwortlichen, die haben gesagt: Hey, das war jetzt halt blöd, aber wir können das Rad zurückdrehen. Ja? Und vor allem, als dann der Pharao wieder gesagt hat: Wir wollen wieder die Babylonier wieder angreifen und raushauen, ja, dann haben viele gesagt: Hey, das schaffen wir können das Rad zurückdrehen, Gott ist mit uns, hier ist das schließlich der Tempel und es geht alles wieder, wir stellen das wieder her, was wir verloren haben. Die gute alte Zeit, die stellen wir wieder her. Und Schuld sind die Deportierten, ja, das waren die Leute, die haben nichts getaugt, die haben das Land kaputt gemacht, aber die sind ja jetzt weg, ja. So das Ungeziefer, die schlechten Leute, die sind alle weg. Jetzt sind wir hier übrig und wir schaffen das, wir machen das, wir bauen die Stadt wieder auf und die Ägypter, auf die können wir uns verlassen, die helfen uns gegen diese blöden Babylonier. Und dann die anderen, die sagen: Jeremia, Hesekiel, hey Leute, schaut mal in die Vergangenheit und schaut mal, wie ihr gelebt habt. Was ihr mit dem Land gemacht habt. Und wie ihr den Glauben gelebt habt. Meint ihr nicht, dass ihr viele, 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 viele Fehler gemacht habt? Dass ihr vieles falsch gemacht habt? Und dass es jetzt eigentlich Zeit ist, innezuhalten und sich neu auszurichten und das zu akzeptieren, was gekommen ist. Das zu akzeptieren, dass jetzt die Babylonier da sind. Bleibt doch in dem, wo ihr seid, und richtet euch neu auf Gott aus. Und denkt nicht ständig, ach, wie schön wäre es doch wie früher. Und überhaupt, wir sind die Guten. Und die sind die Bösen. Und es ist klar, dass natürlich diese erste Haltung ist viel einfacher. Ja, wenn ich weiß, wer die Bösen sind und alles wieder zurück, so wie es früher war, die heile Welt, das ist doch schon das, was wir gerne haben, oder? Das ist doch natürlich, dass man das gerne hat. Und das andere ist anstrengend, weil dann geht es um mich irgendwie. Und dann geht es um Veränderung. Und da geht es um Dinge, die neu sind und die anders sind und die sich einfach scheiße anfühlen. Und das will man doch nicht. Das war die Stimmung damals. Und Ezekiel und Jeremia waren sich einig, komplett. Manchmal liest man die beiden Propheten nebeneinander und denkt, hey, habt ihr voneinander abgeschrieben? Wahrscheinlich haben sie es sogar. Ja? Also sie kannten sich und wussten von ihrem gegenseitigen Botschaft. Aber die Leute wollten es nicht hören. Jeremia wurde ins Gefängnis geworfen. Wollte man nicht hören, was der alte Mann da sagt. Als Jerusalem belagert wurde, da hat er gesagt, Leute, es hat keinen Sinn, die Ägypter kommen nicht. Akzeptiert es. Der König hat ihn ins Gefängnis geschmissen. Wehrkraftzersetzung, nennt man das neudeutsch. Man hätte halt seine eigenen Fehler auch sehen müssen. Wollte man nicht. Die Katastrophe war groß. Alle wesentlichen Strukturen des Volkes Gottes wurden zerstört. Das Königtum und der Tempel. Die Stadt Jerusalem, aber auch das ganze bewirtschaftete Land. Alles, womit man leben kann. Sowohl materiell als auch geistlich, sozial, wurde zerstört. Nur mal kurz, wenn im Tempelgottesdienst nicht das Opfer stattfindet, dann ist es nicht möglich, Versöhnung mit Gott zu kriegen, so das damalige Denken. Ist der Tempel zerstört, gibt es keine Versöhnung. Stellt euch das vor, wenn jetzt zu dem man sagen würde, wir haben vorher gesungen von Hoffnung und Ewigkeit und so, wenn du jetzt wüsstest, es gibt es nicht. Es würde das mit dir machen. Ende. Könnt ihr euch die Hoffnungslosigkeit vorstellen? Könnt ihr euch den Schock vorstellen? Ende. Aus. Bis hin zu der Frage, gibt es das, was wir jetzt unter Volk Israel kennen, noch? Geht es weiter? Keine Ahnung. Ohne Land? Ohne Tempel? Ohne König? Ohne Schriften? Gab es in Babylonien, die Babylonier hatten keine israelischen Schriften. Wo waren die? Die waren in Jerusalem. Was war mit Jerusalem? Zerstört. Komplett. Das heißt, die ganze Kultur. Alles. Weg. Der Glaube an Gott und das alltägliche Leben kann nicht mehr gelebt werden. Das war die Situation, in der das Volk stand. Und Jeremia und Hesekiel, die haben diese Katastrophe vorausgesehen. Keiner wollte es hören. Und dann kam sie. Ich habe vorher am Anfang gesagt, Gott ist stark. Das ist der Name von Hesekiel. Ja? Er braucht die Kraft, um in der Situation dem Volk weiter als Prophet zu dienen. Wir könnten jetzt den Deep Dive machen und sagen, okay, was bedeutet das für die einzelnen Kapitel und so, da will ich jetzt heute nicht mehr einsteigen, sondern ich möchte euch einladen, einen Moment mal zurückzutreten und zu sagen, hey, wie ist es denn heute? Könnte es nicht sein, dass das, was Jeremia und auch Ezechiel uns sagen können, vielleicht für uns jetzt in der Situation nochmal ganz besonders wichtig ist. Wir leben in einer Welt, die unsicher geworden ist. Was meine ich damit? Wirtschaft, weiß nicht, VW schließt Werke, keine Ahnung, der Bosch. Das, was für uns immer irgendwie gut war, Mercedes, keine Ahnung, das läuft alles. Ja, in Stuttgart steht eine große Kuh, die kann man melken, 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 gibt immer was. So, wir merken, ah, vielleicht nicht unendlich. Welt verändert sich, ist unsicher geworden. Wie geht's weiter? Es kommt. Wir fragen in der Politik, wie geht's weiter? Was kommt? Wahlen in den USA. Was ist mit den Amis? Was machen die? Was wird, wenn der Trump so? Und es hängt vielleicht an ein paar tausend Leuten bei dieser Wahl. Rum oder num? Keine Ahnung. Wetter. Ganz ehrlich, letzte Woche, was Samstag, nee, glaube ich Montagabend war es oder Sonntagabend, weiß ich nicht, habe ich die Wetterkarte angeguckt. Und da war eine Wetterkarte von Süddeutschland und da stand 350 über Stuttgart. 350 Liter Regen pro Quadratmeter. Stand über uns, hier über Stuttgart. Und der Wettermann hat gesagt, wir können eigentlich nur beten, dass das nicht kommt. Und er hat gesagt, wenn das kommt, dann sind die Innenstädte von vielen Städten safe überflutet. Ich habe an so ein CVM gedacht und habe gedacht, ah, der liegt so schön im Talkessel. Wo fließt das Wasser hin, das oben in Degerloch sich abregnet? Das fließt durch den nicht vorhandenen Nesenbach hier irgendwo durch. Und wenn es gut, schlecht kommt, dann fließt es hier durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist jetzt woanders gekommen. Aber Leute, das ist ja genauso schlimm, was wir da sehen in Österreich und in Rumänien und in Tschechien und so. Und es hätte super leicht hier sein können. Ich will euch keine Angst machen. Ich glaube, wir verstehen, dass die Welt ist unsicher geworden. Habe ich alles gesagt? Der letzte Punkt ist auch nochmal spannend. Die geistlich-christlichen Grundlagen zerfallen in unserem Land. Kann man überall schauen, wo man hinguckt. Man stellt fest, es wird immer stärker ein säkulares Land und man verabschiedet sich langsam, aber sicher von den geistlichen Wurzeln. Bin immer mal wieder mit Leuten im Gespräch und einfach zu hören, dass ein Drittel aller Pfarrstellen wegfällt, was mit unserem Land macht, auch mit Konfis macht, mit einer geistlichen Prägung, die sich zurückzieht. Und dann kann man fragen, ist die Kirche das Symptom oder ist es die Ursache? Wahrscheinlich irgendwie beides so. Es gibt sich ja gegenseitig. Und wir merken, auch hier verändert sich dramatisch unsere Zeit. Und ich glaube, wir stehen an dem Punkt, dass wir uns auch entscheiden müssen, ob wir sagen, na, wir wollen wieder zurück in die gute alte Zeit und die und die und die und die sind schuld. Super easy. Oder ob wir sagen, vielleicht steckt hinter dem allen doch irgendwie Gott. Und das ist schwer. Stellt euch vor, damals in die Israeliten, ja, das sagt der Jeremia, dass es so gekommen ist, hat nicht Gott gemacht, aber da steckt Gott irgendwie dahinter. Kann Gott den Tempel zerstören lassen? Ja. Undenkbar. Und Thema Schuld ist schon für mich so eine Frage. Wisst ihr, ich bin Pfarrer. einer Landeskirche, die über Jahrhunderte in diesem Land gepredigt hat. Und dann muss man sich schon fragen, was habe ich und was haben wir falsch gemacht? Und ich habe den Eindruck, wir haben immer über Christliches geredet und nicht mehr über Jesus. Nicht über die Beziehung, nicht über das Glück, mit ihm zusammen zu sein, sondern wir haben geredet, wie man sich halt christlich verhalten muss. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch sagen müssen und auch bekennen müssen, da haben wir Dinge falsch gemacht. Und jetzt ist es vielleicht Zeit zu sagen, okay, Gott hat uns in eine neue Zeit geführt. Wir müssen unsere Fehler sehen, unsere Schuld sehen und Neues anfangen. Auch bei dem ganzen Thema Klima und so. Wir haben einfach viele Jahre, Jahrzehnte über unsere Verhältnisse gelebt. Und dann einfach zu sagen, ja, ist so. Ezechiel und Jeremia sagen, habt den Mut, in Zeiten von Angst und Unsicherheiten auf Gott zu vertrauen und an seiner Seite weiterzugehen. Das ist ihre Botschaft. Und ich glaube, wir können das tatsächlich von ihnen lernen. Aller Wandel geschieht nicht ohne Gott. In Wendezeiten treten die Propheten verstärkt auf. Es ist Zeit, die eigene Schuld zu bedenken und umzukehren. Es ist Zeit, die alten Sicherheiten aufzugeben. Und eine neue Zeit steht uns bevor. Wir leben nicht mehr in einer christlichen Gesellschaft. Und wir haben auch nicht mehr diese strukturelle Sicherheit, die wir über viele Jahre, Jahrzehnte in unserem Land hatten. Und die Botschaft, habt den Mut, in Zeiten von Angst und Unsicherheit auf Gott zu vertrauen und an seiner Seite weiterzugehen. Und die Geschichte des Volkes Gottes ging mit dem Wirken von Jeremia und vor allem von Ezechiel weiter. Gott ging weiter. Er hat so viel Neues geschenkt, so viel Gutes gegeben. Aber es braucht dieses, wir vertrauen Gott. Wir vertrauen, dass er mit mir, mit uns durch die Zeit weitergeht. Was auch geschieht. Und ich brauche mir für nichts, was da geschieht, Angst machen. Es gibt keine endgültigen Katastrophen. Auch wenn wir in unseren Köpfen Bilder haben von endgültigen Katastrophen. Denn er ist da und er geht mit dir. Und er ist stark. Er ist der, die Macht hat. Er ist der, der alles kann. Er ist der, der den Frieden bringt. Er ist der, der am Ende alles gut macht. Er ist der, der den Plan hat. Und du kannst dich mit deinem Leben ihm anvertrauen. Und ich möchte dir Mut machen, das wirklich zu tun und nicht auf Dinge zu vertrauen. Nicht auf Situationen zu vertrauen, nicht auf Strukturen zu vertrauen, nicht auf Menschen zu vertrauen. Nicht. Es gibt so viele Sachen, wo wir tatsächlich im Alltag uns wahrscheinlich wirklich drauf verlassen und denken, das ist mein fester Punkt. Davon lebe ich. Und ich möchte euch Mut machen zu sagen, nee, immer wieder zu sagen, Jesus, ich lebe von dir. Ich lebe nicht von meinem Arbeitsvertrag. Ich lebe nicht von meinem Haus oder meiner Wohnung. Ich lebe nicht von dem. Jesus, ich lebe von dir. Du hast versprochen, dass du da bist, dass du mich hältst, dass du mich liebst, dass du bei mir bleibst bis in Ewigkeit. Keine einfache Botschaft heute, ich weiß, aber ich glaube, es ist so befreiend, wenn wir uns im Klaren machen, worauf wir uns gründen und verlassen. Wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen, Holy Forever. Und das Lied ist ein Lied, das uns mit reinnimmt, eigentlich in diesen Gottesdienst, wo alle Christengenerationen der Welt miteinander versammelt sind. Und stellt euch das mal vor, wir stehen hier und dann da hinten, also da, wo der freie Platz ist hier im großen Saal und hier vorne, da stehen die anderen. Da stehen die Christen aus der Reformationszeit. Da stehen die Christen aus der Völkerwanderungszeit. Da stehen die Christen aus den Weltkriegen. Da stehen Millionen von Christen, die vielleicht ums Leben gekommen sind, die Schrecklichstes erlebt haben. Da stehen Christen, die verfolgt wurden. Da stehen Christen, die mit 20 gestorben sind, weil es keine Medikamente gab für die Krankheit, die sie hatten. Da stehen Millionen. Und fast alle von denen haben Dinge erlebt, die schwierig waren. Und ich stelle mir das vor, wenn wir kommen mit unserem Schmerz, mit unserem Scheitern, mit unseren Ängsten, mit dem an furchtbaren Dingen, die wir vielleicht erlebt haben. Und dann stehen wir da und dann kommt Gott, tritt in unsere Mitte. Und auf einmal alle Angst, alle Sorgen, aller Schmerz ist weg. Seine Gegenwart, sein Frieden erfüllt den ganzen Raum und alle fallen nieder und singen: Heilig bist du, Gott.